Die ersten paar Stunden der Reise hatte Roden über den Grund für Phesmas plötzlichen Sinneswandel nachgegrübelt. Dann hatte der Schmerz die Gedanken verdrängt. Es war hunderte Jahre her, dass er das letzte Mal auf einem Pferd gesessen hatte. Seine Oberschenkel verkrampften und sein Hintern tat weh. Dass sein Karawan bei jedem Schritt durch den Wüstensand zu straucheln schien, machte die Sache nicht angenehmer. Sahira ritt zu seiner Rechten, Guki auf seiner linken Seite. Wie schon beim Marsch durch den Dschungel wirkte der Mausbiber, als könne ihn nichts aus der Fassung bringen. Anscheinend störte ihn auch nicht, dass mit Ausnahme eines Führers der gesamte Rest von Mutkus Gruppe hinter ihnen ritt und ständig mindestens 4 oder 5 Waffen auf ihre Köpfe gerichtet waren.
»Das war zu einfach«, sagte der Ilt. »Warum hat er uns laufen lassen?«
»Sag du es mir«, erwiderte Roden. »Du bist der Telepath.« Guki schüttelte den Kopf.
»Versuch du mal, einen klaren Gedanken zu fassen, wenn 40 oder 50 bewaffnete Leute in irrationaler Panik nur auf einen Anlass warten, abzudrücken. Das überlagert eine Menge. Ich weiß nur, dass er es auf einmal für einen guten Einfall hielt, uns zu Tag zu schicken.«
»Dann wird es wohl erst einmal ein Rätsel bleiben«, sagte Roden. »Wir sollten es nur im Hinterkopf behalten, dass hier etwas Merkwürdiges vorgeht. Neben all den anderen merkwürdigen Dingen, die gerade in Tantalok passieren.«
»Warum sind wir eigentlich noch hier?« fragte Guki weiter. »Wir wissen doch jetzt, wo Tag ist. Soll ich uns nicht einfach teleportieren?«
Er deutete über die Schulter nach hinten.
»Hätte auch den Vorteil, dass nicht ständig jemand auf uns zielt. Ich finde das etwas unangenehm. Da sträuben sich meine Nackenhaare, und das steht mir nicht.«
Roden lächelte. »Dein Pelz glänzt und weht im Wüstenwind wie in einem Werbeholo für Fellpflege. Keine Sorgen deswegen. Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Tag kann nur auf der Insel des träumenden Gottes sein und die Schäden nach dem arkonidischen Angriff begutachten. Und ich wäre da lieber jetzt als morgen Nachmittag. Nur, weißt du, wo diese Insel genau ist?«
Guki sah ihn verblüfft an. »Nein«, sagte er. »Ich dachte, du seist schon mal hier gewesen.«
»Aber ich lerne doch keine Planetenkarten auswendig, die in meiner Positronik gespeichert sind. Und solange unser Freund Torak da hinten unsere Serun-Batterien hat, kommen wir an die Karten nicht heran.«
»Moment«,
Guki schloss die Augen. Nach einigen Sekunden öffnete er sie wieder.
»Mist«,
sagte er grimmig. »Erzähl«, sagte Roden.
»Ich wollte mir eine Zielposition aus Mutkus Kopf holen, oder von einem der anderen. Aber die haben tatsächlich noch nie eine Karte von diesem rückständigen Planeten gesehen.«
Guki ereiferte sich richtiggehend.
»Ihre Wegbeschreibung heißt nur, an der Steinsäule links auf den Sandberg zu halten, nach 5 Tontas rechts am toten Wald vorbei und so weiter. Was soll ein anständiger Teleporter damit anfangen?«
»Genau so etwas habe ich befürchtet«, sagte Roden. »Und deshalb lassen wir uns auf den Rücken dieser Viecher hier durchschütteln.« Er sah zu Sahira. Sie war immer noch sehr still, wie fast die ganze Zeit, seit sie auf Glünd gelandet waren. »Alles in Ordnung?« Sahira antwortete nicht. Sie drehte nicht einmal den Kopf zur Seite. »Sahira?« versuchte Roden es noch einmal. Wieder keine Reaktion. Roden griff ihr in die Zügel und brachte beide Karawans zum Stehen. Mutku schloss zu ihnen auf. Er hielt eine Wurfklinge in der Hand.
»Was ist los?«
»Sahira geht es nicht gut«, sagte Roden. »Wir müssen uns um sie kümmern.« Mutku schüttelte den Kopf.
»Hier in der Wüste können wir nicht bleiben. Wenn die Karawans sich hier zur Pause hinlegen, stehen sie nie wieder auf.«
5 Millitontas, forderte Roden. »Ich muss wissen, was mit ihr ist.« Er sprang von seinem Karawan und zog Sahira von ihrem. Es ging erstaunlich unkompliziert. Wahrscheinlich half Guki unauffällig nach. Ein offenkundiger Einsatz seiner Telekinese-Fähigkeit verbot sich. Sie konnten zwar davon ausgehen, dass Dran Phesmor ihre Eskorte über Gukis Fähigkeiten informiert hatte, aber man musste bewaffnete und verängstigte Leute nicht auch noch mit Überlegenheitsgesten provozieren. Roden legte Sahira vorsichtig auf den Boden. Sie reagierte nicht. Ihre Augen blieben geschlossen. Roden sah, dass ihre Augenbälle unter den Lidern wild rollten. Er sah zu Mutku hoch. »Sie braucht die Medo-Einheit ihres Anzugs. Gib uns eine Batterie zurück.« Mutku lachte schallend.
»Glaubst du, dass wir darauf reinfallen?«
Er winkte einen seiner Begleiter nach vorne und sagte ihm ein paar Worte in einer Sprache, die Roden nicht verstand. Der Mann nickte und kramte einen Trinkschlauch hervor, deutlich kleiner als der, den Torak am Vormittag Roden gereicht hatte. Dann sprang er ab, ging zu Sahira und benetzte ihre Lippen. Sie schob ihre Zungenspitze dazwischen hervor und leckte die Flüssigkeit ab. Dann öffnete sie den Mund einen Spalt breit. Der Glynkonide nutzte die Gelegenheit und flößte ihr etwas mehr von der Flüssigkeit ein. Sahira schluckte, dann hustete sie, riss die Augen auf und schob sich in sitzender Haltung empor.
»Mido-Einheit«, spottete Mutku. »Nichts hilft besser als zwei Schluck Terva.«
Roden ignorierte ihn. »Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ich...«
Sahira sah ihn mit geweiteten Augen an. »Sie hat Angst«, erkannte Roden.
»Irgendetwas ist geschehen.« »Ruhig«, sagte er leise. »Was ist los?«
»Die Stimmen... Sie werden lauter.«
Da also war der Grund, warum Sahira schwieg. Sie kämpfte gegen die 5D-Impulse an, mit denen der unbekannte Verantwortliche für die Vorfälle in Tantorolok die Arkoniden mit aktiviertem Extrasinn kontrollierte. Offensichtlich nahm die Anstrengung Sahira ziemlich mit. Aber vielleicht steckte darin auch eine Chance. »Was sagen Sie?«, fragte Roden eindringlich. »Weißt du etwas Neues über die Pläne des Unbekannten?«
»Ja«,
hauchte Sahira.
»Ein neuer Befehl. Sie sollen mich suchen.«
Sie sah ihn mit Tränen in den Augen an.
»Perry, der Unbekannte weiß, wer ich bin. Wir werden gejagt. Ich bin ein Risiko für euch.«